Katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblattausgabe des Monats Jänner 2023. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel, Maria Schwingshackl, Helmut Bingera und mein Name ist Bettina Schmidt. Zu den Inhalten: Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, Quergedacht und das Wort zum Sonntag.
Themen der Wochen.
Hilfe auf vier Rädern. Adventskalenderaktion 2022. Mit der Adventskalenderaktion 2022, die wiederum vom Katholischen Sonntagsblatt in Zusammenarbeit mit Missio Bozen-Brixen und der Caritas durchgeführt wird, wird diesmal ein ganz besonderer Dienst unterstützt. Eine mobile Klinik in Uganda. Boron ist ein kleines Dorf inmitten der Savanne im Nordosten von Uganda. Es besteht lediglich aus vielen kleinen Lehmhütten, in denen rund 800 Menschen wohnen. Außer diesen einfachen Behausungen gibt es in dem Dorf nichts. Matani, die größte Stadt in der Region, liegt 3 Autostunden entfernt und ist nur auf sehr dürftig ausgebauten und unasphaltierten Straßen zu erreichen. Einmal im Monat bringt die ambulante Klinik für 2 Tage ein ärztliches Team nach Boron und in andere 4 Dörfer, die in der Savanne liegen. Einen anderen Zugang zu medizinischer Versorgung haben die Menschen in diesen Dörfern nicht. Der Dienst wird vom St. Kizito Hospital Mangani geleistet, das von Komboni-Missionar Günther Nehricht geleitet wird. Mit der ambulanten Klinik leisten wir eine wertvolle medizinische Versorgung dieser Menschen, sagt Günther Nehricht. Auch Franz Agreiter aus Enneberg kennt das Krankenhaus sehr gut. Vor einigen Jahren hat er dort ein freiwilliges soziales Jahr geleistet. Viele der Menschen, die in dieser Region leben, verfügen laut Franz Agreiter nur über das Mindeste und können sich deshalb eine medizinische Versorgung nicht leisten. Im Krankenhaus findet aber jeder Aufnahme, auch wenn die Behandlung nicht bezahlt werden kann, berichtet Franz Agreiter. Das Krankenhaus ist auf Spenden angewiesen, um die verschiedenen Dienste, die es anbietet, durchführen zu können. Auch die mobile Klinik wird mit Hilfe von Spenden finanziert. Das Team der mobilen Klinik versorgt die Menschen vor Ort in den Dörfern. Bei schweren Krankheitsfällen erfolgt die direkte Überführung ins Krankenhaus.
Gegen den Trend der Zeit. Träume sind Schäume, pflegen wir zu sagen. Zum Teil mag das stimmen, aber nur zum Teil. Visionen und Träume können helfen, auch in unserer Situation nicht zu resignieren und neue Hoffnung zu haben. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen lieben beieinander. Das sind Worte aus der ersten Lesung. Sie stammen vom Propheten Jesaja, der um 700 vor Christi lebte. Er wollte die Herzen jener Menschen erreichen, die keine Hoffnung mehr hatten und von Resignation gelähmt waren. Das Volk erlebte sich wie ein gefällter Baum, verschleppt nach Babylon, von der Ausrottung bedroht. Der Prophet findet Trostworte für sein Volk, das mit sich vollkommen am Ende ist. Jesaja gebraucht dabei ein Bild, das an die Paradiesgeschichte erinnert, von einem Paradies, das nicht hinter uns, sondern vor uns liegt. Es kommt der Tag, so sagt dieses Bild, da ist die Welt nicht mehr die Welt, die wir kennen. Eine Welt, die unter dem Gesetz des Stärkeren steht, in der die Großen die Kleinen fressen. In der Welt, die Jesaja verheißt, ist der Wolf zu Gast beim Lamm. Die wilden Tiere, die sonst reisen, besuchen die Haustiere. Und Kinder führen das Regiment über beide. Und das Wichtigste? Gott wird mit seinem Volk einen neuen Anfang machen. An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isaas ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht hervor. Gott wird auch aus einem abgehauenen Baumstumpf neues Leben wecken und ihm einen König schenken, in dessen Reich Frieden herrschen wird. Es sind Bilder der Sehnsucht, die 700 Jahre später in Jesus Christus Wirklichkeit geworden sind. Die Erfüllung der Prophetenworte verkündet Johannes der Täufer. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, ebnet ihm die Straßen, mahnte er. Faszinierend ist, wie Johannes die Menschen in die Wüste lockte, auch die Pharisäer und die Sadduzäer. Es war wohl auch bei ihnen die Sehnsucht nach einem neuen Leben, einem neuen Anfang. Manche mögen sogar angenommen haben, dass sich hinter diesem Johannes vielleicht der erhoffte Messias verbirgt. Doch bald wurden sie eines Besseren belehrt. Des Täufers Publikumsbeschimpfung, ihr Schlangenbrut, machte unmissverständlich klar, dass kein politischer Messias zu erwarten ist. Buße und Umkehr sind angesagt. Der Mahnruf Johannes des Täufers, seine Botschaft gegen den Trend der Zeit, will auch uns treffen und zur Besinnung aufrufen. Gott will auch uns in der Wüste begegnen, in Situationen der Auswegslosigkeit und Verlassenheit. Wir haben wenig Grund, heute von einer neuen Welt zu träumen. Es mag stimmen, dass gegenwärtig in der Kirche eher Ängste und Misstrauen regieren. Es mag auch stimmen, dass viele müde geworden sind. Gerhard Kiefel schreibt, es müsste einer kommen, der uns Licht macht und zeigt, wie inhaltsreich das Leben sein kann. Es müsste einer sein, der sich durch unsere Lehre nicht abschrecken lässt, weil er uns liebt. Es müsste einer uns finden, der uns mit den Augen der Hoffnung sieht. In Jesus Christus ist dieser eine gekommen. Bischof Reinhold Stecher schrieb, Advent feiern bedeutet, den kleinen Türspalt offen halten für das, was unser Leben wirklich trägt. Worte der Hoffnung gegen den Trend der Zeit des Klagens und Jammerns fand Bischof Ivo Muser bei der Pastoraltagung 2022. Klagen und Jammern über all das, was heute anders ist, helfen nicht. Es braucht vielmehr den Blick auf das, was gut läuft, so der Bischof. Als Beispiele nannte er die kleinen Gemeinschaften, die sich als Glutnester des Glaubens auf den Weg gemacht haben. Die Wort Gottes feiern seien ein Segen für die Gemeinschaft. Die Richtlinien zu den Pastoralteams hätten sich in der Leitung der Pfarreien als gangbarer Weg bewährt. Das Wichtigste ist aber für den Bischof, der Herr ist im Boot der Kirche.
50 Jahre im Pfarrgemeinderat. Mitarbeit immer wichtiger. Ein halbes Jahrhundert. Annähernd so lang haben 10 Menschen in Südtirol in den Pfarrgemeinderäten ihrer Pfarrei gewirkt. Das katholische Sonntagsblatt hat einige davon nach ihren Erfahrungen, den Beweggründen und nach den Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte befragt. Vor 50 Jahren habe er eine große Motivation verspürt, sich einzubringen und etwas zu bewegen, erzählt Norbert Bunter aus Planeil. Seit rund 25 Jahren ist er Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Die Motivation sei mittlerweile etwas geschwunden, bekennt er. Es ist niemand mehr da, der sich der Wahl stellen möchte. Wir sind nur mehr ein kleiner Haufen. Als ständiger Diakon, zu dem er 2006 geweiht wurde, ist das Vermitteln der Botschaft Jesu aber die größte Motivation für ihn. Die Anfänge vor 50 Jahren hat er sehr positiv in Erinnerung. Der damalige Pfarrer habe die Laien sehr ernst genommen und die Mitarbeit wertgeschätzt. Heute gibt es aber auch keine andere Lösung, als den Laien Verantwortung zu übertragen, ist Bunter überzeugt. Er hat aber oft das Gefühl, dass dies nur aus der Not heraus geschieht. Zu schaffen macht ihm der Schwund der Kirchgänger. Man hat nicht das Gefühl, dass es am Glauben fehlt. Viele Menschen haben das Bedürfnis, über den Glauben zu reden. Uns fehlt oft die Zeit für diese Menschen, sagt er. Jakob Harasser war 18 Jahre alt, als er in den Pfarrgemeinderat von Ehrenburg gewählt wurde. Die Mitsprache des Gremiums war damals eher beschränkt. Der Pfarrer war sehr dominant und hat bestimmt, was Sache ist. Der Pfarrgemeinderat war mehr nur geduldet, erzählt er. Die Pfarrei war ihm immer ein Anliegen. Das spiegelt sich auch in seinem Einsatz wieder ab. 1990 war er auch Präsident des Pfarrgemeinderates. In der vergangenen Amtsperiode stellvertretender Vorsitzender. Heute noch ist er als Verwalter der Pfarrei tätig. Das Amt hat er seit 1988 inne. Er konnte mehrere Projekte begleiten, unter anderem verschiedene Restaurierungsarbeiten in der Kirche, die Restaurierung des Vidums und die Anschaffung einer neuen Glocke, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Pfarrei ist für ihn eine der wichtigsten Institutionen, eine Klammer im Dorf, die alles zusammenhält. Die Arbeit für die Pfarrei erfüllt ihn nach wie vor mit großer Freude. Von den Menschen erfahre er eine große Wertschätzung, berichtet Jakob Harasser. Das Wirken in der Pfarrei St. Georg in Obermais in Meran hat das Leben von Ida Fulterer bestimmt. Schon bei der Gründung 1972 trat sie dem Pfarrgemeinderat bei. Erst vor kurzem ist sie als Mitglied ausgeschieden. Ida Fulterer hat in den 1960er Jahren in München die Fachhochschule für Katechese und Gemeindearbeit besucht und diese 1969 abgeschlossen. Gleich anschließend begann sie ihre Tätigkeit als Pastoralassistentin in der Pfarrei St. Georg, wo sie heute noch als Pfarrmitarbeiterin wirkt. Die Laien seien damals sehr an einer Mitarbeit in der Pfarrei interessiert gewesen. Ihre Arbeit wurde auch anerkannt und dankbar angenommen, sagt sie. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich laut Ida Fulterer, die beruflich als Religionslehrerin tätig war, sehr viel verändert. Die Mitarbeit der Laien ist immer wichtiger geworden. Manfred Schmidt hatte gerade sein Studium in Innsbruck abgeschlossen, als der Pfarrer ihn wegen einer Kandidatur für den Pfarrgemeinderat von Derenden ansprach. Damals standen, im Unterschied zu heute, noch genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung. Ich war bis 2005 Präsident und wollte mich dann eigentlich zurückziehen, berichtet er. Da es aber schon damals schwierig war, Kandidaten zu finden, ist er geblieben. Manfred Schmidt hat sich stets gern für die Pfarrei eingesetzt. Er war nicht nur im Pfarrgemeinderat engagiert, sondern über viele Jahre als Pfarrverwalter tätig. Zudem sitzt er heute noch im Vermögensverwaltungsrat. Ab den 1990er Jahren betreute er federführend die Sanierung des Pfarrvidums, die Restaurierung und Instandhaltung der 4 Kirchen und die Friedhofserweiterung. Das war mein Steckenpferd, das habe ich gern gemacht, bekennt er. In der Pfarrei ist Manfred Schmidt, der viele Jahre lang als Bürgermeister die Geschicke von Derenden geleitet hat, auch als Wortgottesleiter, Kommunionhelfer und Lektor präsent. Schon vor der Pandemie ist die Zahl der Kirchenbesucher zurückgegangen. Viele Menschen bleiben nun auch nach Corona den Gottesdiensten fern, bedauert er.
Wenn der Himmel eingreift. Die liturgischen Texte des vierten Adventssonntags sind ganz auf die Geburt Jesu in Bethlehem ausgerichtet. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. So könnte man die Botschaft der Lesung zusammenfassen. Beim Evangelisten Matthäus kommt wenig von dem vor, was wir mit Weihnachten verbinden. Weder Maria Verkündung noch die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Und doch erzählt auch Matthäus eine Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Josef. Maria war mit Josef verlobt, sie erwartete ein Kind, bevor sie mit Josef zusammengekommen war. Das geschah durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir können uns wohl die Enttäuschung des Josef vorstellen. Er war aber gerecht, er wollte nicht den harten Weg des Gesetzes gehen und Maria des Ehebruchs bezichtigen. Josef gedachte vielmehr, Maria heimlich zu entlassen und ihr den Scheidebrief auszustellen. Nicht bloß für Maria, auch für Josef bahnte sich damit aber eine Katastrophe an. Es ist bezeichnend für die Erzählweise der Heiligen Schrift. Wenn es zum Äußersten kommt und wenn von Seiten der Menschen keine Lösung mehr zu erwarten ist, greift der Himmel ein. Und zwar, wie oft im Alten Testament, durch ein Traumgesicht. Der Traum des Josef bildet aber den Höhepunkt der Heilsgeschichte. Die Bedeutung dieses Ereignisses wird schon dadurch unterstrichen, dass Josef nicht als Privatperson angesprochen wird, sondern als Sohn Davids, also im Zusammenhang mit jenem großen König, aus dessen Geschlecht die Juden den Messias erwarteten. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist, verkündete der Engel. Zur Erklärung seiner Botschaft greift der Engel auf die Geschichte des Ahas zurück. Im Jahr 735 vor Christi war das davidische Königshaus in größter Gefahr. König Ahas bat in dieser Situation das heidnische Volk der Assyrer um Hilfe. Gott bietet dem König ein Zeichen an, davon will der König aber nichts wissen. Daher gibt Gott von sich aus ein Zeichen der Rettung. Auf wunderbare Weise wird der Messias aus dem Geschlecht Davids hervorgehen. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Matthäus schrieb sein Evangelium für judenchristliche Gemeinden und wollte zeigen, in Jesus ist die Heilsgeschichte des Alten Testaments zur Vollendung gekommen. Dem Bericht über die Geburt Jesu geht bei Matthäus unmittelbar der Stammbaum Jesu voraus. Die lange Reihe von Persönlichkeiten umfasst große Heilige, aber auch zwielichtige Gestalten und Sünder. Der Plan Gottes setzt sich trotzdem durch und kommt in Jesus zur Vollendung. Am Ende steht Josef, der einfache Handwerker. Während Ahas dem Zeichen Gottes keinen Glauben schenkt, nimmt Josef das Angebot Gottes an und stellt sich wie Maria unter Gottes Willen. Als Josef erwachte, tat er, wie der Engel ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Was das für Josef bedeutete, können wir nur vermuten. Welch starker Mann muss dieser Josef gewesen sein. Er brachte es zustande, seinen eigenen Pläne zurückzustellen und sich dem Plan Gottes zur Verfügung zu stellen. Auch die Kirchengeschichte mit ihren Licht- und Schattenseiten ist Heilsgeschichte. Auch in ihr wirkt der Geist Gottes, besonders wenn Menschen nicht mehr weiter wissen. Vielleicht wirkt der Geist auch heute durch Menschen des Alltags, wie es Josef war. Durch ihren stillen Dienst geben sie Zeugnis für den Immanuel. Sie gehen so lautlos, wie sie gekommen sind. Aber sie wirken weiter, ohne Lärm zu machen.
Meinung.
Franz Dutzer über Ernährungssouveränität. Die agrarpolitischen Agenden in Italien werden in Zukunft vom Ministerium für Landwirtschaft und Ernährungssouveränität betreut. Die Einfügung dieses zusätzlichen Begriffs hat für Verwunderung gesorgt. Der Begriff der Ernährungssouveränität wurde zuerst in den 1990er Jahren von der Bewegung Via Campesina, bäuerlicher Weg, geprägt. Via Campesina ist ein weltweiter Zusammenschluss von Verbänden, von Kleinbauern und Bäuerinnen, von Frauenorganisationen, Vereinigungen von Landarbeitern und Organisationen indigener Gruppen. Via Campesina ist vielfältig und bunt, wie es den bäuerlichen Kulturen in den unterschiedlichsten Regionen der Welt entspricht und steht in starkem Gegensatz zur industrialisierten Landwirtschaft und dem globalisierten neoliberalen Wirtschaftsmodell. Ursprünglich waren es vor allem die Kleinbauern und Bäuerinnen aus den armen Ländern des globalen Südens, die sich mit dieser politischen Bewegung gegen den Landraub ausländischer Investoren zur Wehr setzten und die einen Weg abseits der industrialisierten Landwirtschaft suchten, um in ihren Gemeinschaften eine ausreichende Ernährung zu ermöglichen. Inzwischen ist die Bewegung auch in vielen europäischen Ländern aktiv und Ausdruck einer weltweiten Solidarität. In Südtirol engagiert sich die Kampagne Mahlzeit de Borriada Coltiviamo la Vita für die Ernährungssouveränität. Vorrang der Ernährung der Bevölkerung vor der Produktion für den Export, die Stärkung lokalen Wissens und kultureller Besonderheiten im Landbau, ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur, mit den Tieren und den Mitmenschen, das Recht auf demokratische Teilhabe bei der Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln. Dies sind nur einige der Kennzeichen einer Politik der Ernährungssouveränität. 2007 wurde im Rahmen des Nyeleni-Forums in Mali formuliert, was mit dem Begriff gemeint ist. Ernährungssouveränität ist das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und transnationalen Konzerne. Ist es das, was die von Giorgia Meloni angeführte Regierung in Rom unter Ernährungssouveränität versteht? Wohl kaum. Ist es vielleicht der Begriff der Souveränität, der so anziehend wirkt und im Grunde nur verstärkten Protektionismus italienischer Produkte der Nahrungsmittelindustrie meint? Dabei könnten die Prinzipien der Ernährungssouveränität, wie sie von der Basisbewegung Via Campesina erarbeitet und auch den reichen Ländern des Nordens als Agenda übergeben wurden, für die Landwirtschaft Italiens wegweisend sein. Landflucht und verwaiste Dörfer in vielen Regionen, Rückgang der landwirtschaftlich genutzten Flächen, beschämende Arbeitsbedingungen für ausländische Erntehelfer im Süden, große Abhängigkeit von Futtermittelimporten und ganz allgemein der Niedergang der bäuerlich geprägten Landwirtschaft rufen nach Veränderung. Ob es mit der Umbenennung des zuständigen Ministeriums getan ist, aber vielleicht ist es ja nichts anderes als ein Etikettenschwindel.
Hermann Raffainer über Vom Wort zur Tat. In dem zu Ende gehenden Jahr haben uns große Probleme Sorgen bereitet. Das größte der bekannten Probleme ist der Klimawandel. Die zweiwöchige UN-Klimakonferenz, die im November in Ägypten stattgefunden hat, ging ohne konkretes Ergebnis zu Ende. Man weiß zwar, wie man die Erderwärmung einschränken kann, aber der Klimaschutz kostet Opfer. Und zum Opfer bringen ist man noch nicht bereit. Was muss noch geschehen, bis wir alle zum Opfer bringen bereit sind? Südtirol ist ein schönes, von den vielen Besuchern bewundertes Land. Uns allen fällt auf, dass wir an die Grenzen des Wachstums stoßen. Denn die verstopften Straßen verursachen nicht nur Ärger, sie vermehren die Abgase, die der Gesundheit nicht förderlich sind. Und der Klimawandel wird von Jahr zu Jahr sichtbarer und gefährlicher. Auch wir erleben Stürme, deren Spuren nach Jahrzehnten sichtbar sind. Wir erleben Trockenheit, die die Lebensmittelproduktion erschwert. Und was der Temperaturanstieg bewirken kann, hat uns im Juli der Bergsturz auf der Marmolata gezeigt, bei dem 11 Bergsteiger ihr Leben verloren. Für den Klimaforscher Mark Zebisch am Eurac-Institut in Bozen sind die Gletscher Symbole für den Klimawandel. Man darf hinzufügen, und Warner vor Klimakatastrophe. Auch die Katastrophe des Ahrtales, eines Nebenflusses des Rheins, sollte uns alle nachdenklich stimmen. Der Dauerregen und das Hochwasser haben im Juli 2021 Häuser und Brücken und das Leben von 134 Menschen zerstört. Der Klimawandel ist menschengemacht. Es ist uns seit langem bekannt, wie es zur Erderwärmung kommt. Und durch die Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und Erdgas steigt der Anteil des Kohlendioxids in der Luft. Dieses Treibhausgas ist für den Klimawandel verantwortlich. Und so gilt es, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Es will nicht gelingen. Das EU-Klimagesetz verlangt von allen Ländern der EU bis 2050 klimaneutral zu sein. Es dürfte dann keine Emissionen aus fossilen Brennstoffen mehr geben. Aber nichts weist darauf hin, dass wir dieses Ziel erreichen, denn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nimmt weiter zu. Und auch die UN-Klimakonferenz in Ägypten hat keinen Durchbruch gebracht. Die Absicht für arme Länder, die von Klimakatastrophen heimgesucht werden, einen Entschädigungsfonds zu errichten, ist zwar zu begrüßen, aber es darf nicht bei der Absicht bleiben, denn der Klimaschutz erfordert mehr. Und so ist es nicht nur Aufgabe der Politik, sondern die Pflicht eines jeden Bürgers. Und wer sich der Umwelt verpflichtet weiß, weiß sich auch dem Klima verpflichtet, denn unser Tun und Lassen wird von unseren Wertvorstellungen geleitet. Wir berufen uns gerne auf unsere Werte und die Nachhaltigkeit ist ein beliebter Begriff. Nachhaltigkeit bedeutet vorausschauend sein und Vorsorge zu treffen. Nachhaltigkeit ist die moderne Klugheit. Ein guter Nährboden für richtiges Handeln. Aber es reicht eben nicht, sich nachhaltig zu geben. Wir müssen nachhaltig handeln. Unser Staatspräsident ruft schon lange zum aktiven Umweltschutz auf. Wir müssen unser klimaschädliches Verhalten beenden. Für Papst Franziskus geht es beim Umweltschutz um nichts weniger als unser gemeinsames Haus.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
20 Jahre Telefonseelsorge der Caritas, Tagung. Sorge um die Seele. Menschen in Lebenskrisen und Notsituationen brauchen eine leicht erreichbare Anlaufstelle. Eine solche bietet die Caritas über ihre Telefonseelsorge seit 20 Jahren an. Anlässlich dieses Jubiläums fand im Bozner Pastoralzentrum die Tagung »Die Sprache der Seele« statt. Der Begriff Seelsorge hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Heute beinhaltet diese Art der Begleitung, da zu sein, offen zu sein für die Anliegen und Sorgen der Menschen, ohne zu urteilen oder zu werten, damit sie frei über alles sprechen oder schreiben können, was sie in diesem Moment beschäftigt und dadurch Entlastung und Orientierung finden. Genau das tun wir seit 20 Jahren in der Telefonseelsorge, erklärte Monika Steger, die Leiterin des Caritas-Dienstes. Wie wichtig die Sorge für die Seele als ganzheitliches und leicht zugängliches Begleitangebot im sozialen Netz ist, zeigten mehrere Referenten auf. Alexander Notdurfter, Professor für Pastoraltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen und Georg Reider, Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Verona, beleuchteten die Entwicklung der Seelsorge und ihre Rolle im sozialen Begleitsystem. Doris Gatterer, Ärztin für Allgemeinmedizin, referierte über den Zusammenhang von seelischen und körperlichen Leiden und betonte die Notwendigkeit seelsorgerischer Tätigkeit auch in der Hausarztpraxis. Andreas Konka, Direktor des psychiatrischen Dienstes in Bozen, und der Kinderarzt Martin Achmüller sprachen sich dafür aus, Seelsorge als Präventionsarbeit nicht nur für körperliche, sondern auch für seelische Leiden zu leisten. Am runden Tisch plädierten Vertreterinnen und Vertreter anderer psychologischer Anlaufstellen wie der Notfallseelsorge, der Krankenhausseelsorge und der Notfallpsychologie dafür, das soziale Netz gemeinsam weiterzuknüpfen und weiterzuentwickeln, um Menschen in Krisensituationen noch besser auffangen zu können. Es braucht spezialisierte Fachdienste, aber auch einfach zugängliche Begleitangebote wie die Telefonseelsorge, die auch außerhalb der Bürozeiten unkompliziert erreichbar ist, brachte es die Caritas-Direktorin Beatrix Meierhofer auf den Punkt. Die Freiwilligen, die dafür sorgen, dass die Menschen rund um die Uhr einfühlsame Ansprechpartner finden, werden von der Caritas ausgebildet und auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Insgesamt 80 Frauen und Männer sind derzeit ehrenamtlich im Einsatz. Seit der Eröffnung des Dienstes vor 20 Jahren haben die Freiwilligen fast 168.000 Mal den Hörer abgehoben. Die einen rufen an, weil sie nicht weiter wissen oder weil sie einfach einmal mit jemandem Außenstehendem über ihre Sorgen und Probleme reden möchten. Andere wollen sich informieren, wo und wie sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können. Viele melden sich auch, weil sie mehr oder weniger schwere Krisen durchmachen, berichtet Monika Steger. Die Anliegen sind so vielfältig wie die Ratsuchenden selbst. Jedes Thema kommt zur Sprache. Immer wieder geht es um die Einsamkeit, die sich in den vergangenen Jahren durch die Pandemie erhöht hat, betonte Steger. Angesichts von Corona, Krieg und Teuerungen sei vermehrt die Angst vor der Zukunft spürbar. Stark tabubesetzte Themen wie Missbrauch, Mobbing, aber auch Geschlechteridentität kommen hingegen in der Online-Beratung sehr direkt und offen zur Sprache. Seit November 2018 können sich Ratsuchende anonym mit einem Benutzernamen und Passwort anmelden und ihr Anliegen schriftlich vorbringen. Fast 300 Schreibende, vorwiegend junge Menschen und Jugendliche, haben sich in den vergangenen 4 Jahren über die Online-Beratung meist über einen längeren Zeitraum mit den Beraterinnen und Beratern des Caritas-Dienstes ausgetauscht. Zukünftig will man daher die modernen Kommunikationsmittel stärker nutzen, um noch näher bei den Menschen zu sein.
Bozen, KVW Frauen. Heidrun Goller, neue Vorsitzende. Bei der jüngsten Sitzung des Landesausschusses wurde mit Heidrun Goller die neue Vorsitzende der KVW Frauen gewählt. Die Grundschullehrerin ist schon seit vielen Jahren in den KVW-Gremien wie der Ortsgruppe Magreit, dem Bezirksausschuss Bozen und dem Landesausschuss tätig. Auf Landesebene ist sie durch ihr Engagement als Vorsitzende des Landesbeirates der Eltern bekannt. Als Frau ist es mir wichtig, die verschiedenen Rollen der Frau hervorzuheben, sie in ihren Funktionen zu stärken und somit die soziale und wirtschaftliche Gleichwertigkeit der Frauen und Männer einzufordern. Den schwesterlichen Umgang, welchen ich bei den KVW-Frauen erfahren durfte, möchte ich weitertragen und auch in die Arbeit des Landesausschusses integrieren. So die neue Vorsitzende, die auf Helga Mutschlechner-Holzner folgt, die die KVW-Frauen 19 Jahre lang als Vorsitzende geführt hat. Unterstützt wird Goller insbesondere von den beiden Stellvertreterinnen Margaret Fink und Gudrun Wager und vom restlichen Ausschuss. Die Amtsperiode dauert 4 Jahre. Die KVW-Frauen, eine der ersten eigenständigen Frauenorganisationen Südtirols, setzen sich seit jeher für eine moderne, effiziente Familienpolitik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Altersvorsorge für Frauen und den einkaufsfreien Sonntag ein. Gerne arbeiten die KVW-Frauen mit anderen Frauenorganisationen in Südtirol und darüber hinaus zusammen. Heidrun Goller dankte für den ihr entgegengebrachten Vertrauensvorschuss. Als Mutter und Großmutter versuche ich, die christliche Soziallehre täglich anzuwenden, auch wenn es mir nicht immer so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Die verantwortungsvolle Aufgabe als Vorsitzende der KVW-Frauen gibt mir zahlreiche Möglichkeiten, mich beratend und konstruktiv kritisch für sozial gerechte Themen nachhaltig und generationsübergreifend einzusetzen.
Bozen, Tagung der Religionslehrpersonen über Weltreligionen und Weltethos. Universelle Regeln für das Miteinander. Wie können Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen friedlich zusammenleben und gemeinsam die Welt gestalten? Das Projekt Weltethos bietet dazu wichtige Denkanstöße und konkrete Handlungsimpulse. Es stand gemeinsam mit dem Thema Weltreligionen im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung der Religionslehrpersonen. Der Grundgedanke des Weltethos geht, wie Günter Gebhardt von der Stiftung Weltethos erklärte, auf den Theologen Hans Küng zurück. Dieser vertrat die Überzeugung, dass es möglich und wichtig sei, dass Religionen und Philosophien gemeinsame verbindende Werte, unverrückbare Maßstäbe und persönliche Grundhaltungen entdecken und sich bewusst machen. Dies gebe nicht nur dem Einzelnen eine Orientierung, sondern sei auch eine Voraussetzung für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Warum diese verbindenden ethischen Standards oder Maßstäbe, kurz Weltethos genannt, für Küng so wichtig waren, begründete er folgendermaßen: Kein Friede unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. Kein Friede unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische Standards. Kein Überleben unseres Globus in Frieden und Gerechtigkeit ohne ein globales Ethos, ein Weltethos. Die Welt wächst zusammen. Gleichzeitig treten durch diese Entgrenzung bei vielen Menschen auch Ängste auf, erklärte Gebhardt. Die Globalisierung überfordere viele und es stelle sich die Frage, ob es eine gemeinsame Basis für die komplexe Gesellschaft gibt. Damit verbunden ist die Frage nach Grundlagen gemeinsamer Wertvorstellungen, auf die man sich verständigen und von denen man Handlungsmaßstäbe ableiten kann. Ethos ist ein wesentliches Element aller Religionen. Es ist die allgemeine Sittlichkeit, die allgemeine Grundhaltung, erklärte Gebhardt. Im Ethos aller Religionen gibt es Gemeinsamkeiten, die an 2 Prinzipien festgemacht werden. Das eine Prinzip ist jenes der Menschlichkeit, das heißt, dass jeder Mensch menschlich behandelt werden muss. In praktisch allen Kulturen und Religionen der Menschheit ist auch die zweite Regel zu finden, die wesentlich für das erste Prinzip ist, die goldene Regel der Gegenseitigkeit, die nach dem Motto, was du willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu verstehen ist. Zu den universellen Regeln für das Miteinander gehören auch 5 Werte: Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Partnerschaftlichkeit und ökologische Verantwortung. Laut Günter Gebhardt hat Hans Küng nichts Neues erfunden. Sich der Gemeinsamkeiten der Religionen bewusst zu sein, ist der wesentliche Impuls des Weltethos. Dieses sei auch keine Überreligion, sondern speise sich aus ethischen Impulsen vieler einzelner Religionen. Im Rahmen der Tagung wurde zudem nicht nur Basiswissen zu den Weltreligionen vermittelt, sondern es wurden auch Unterrichtsmaterialien bzw. Medien der Stiftung Weltethos zum Thema vorgestellt. Veranstalter der Tagung waren die Pädagogische Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion, das Institut De Pace Fidei und das Diözesane Amt für Schule und Katechese. Insgesamt unterrichten an den deutsch- und ladinischsprachigen Schulen Südtirols 397 Religionslehrpersonen. Mehr als 75% davon sind Frauen. In der Grundschule liegt der Frauenanteil bei fast 90%, während an den Berufsschulen 60% der Religionslehrpersonen Männer sind.
Saarntal, die Wallfahrtskirche St. Valentin, ein kleines Juwel. Das St. Valentin-Kirchlein oberhalb von Astfeld ist für seinen mittelalterlichen Freskenschmuck bekannt und gilt als die älteste Kirche im Saarntal. Von außen eher schlicht gehalten, beeindruckt die Kirche durch die vollständig ausgemalte Rundapsis, welche den Kirchenraum abschließt. Ein Gespräch mit Walter Götzsch vom Mesnerhof. Wie erreicht man die Kirche, wenn man zu Fuß unterwegs ist und wie viel Gehzeit sollte eingeplant werden? Walter Götzsch antwortet: Der Wallfahrtsweg startet in Astfeld beim Winklerhof. Er besteht aus insgesamt 14 Stationen, wobei die letzte Station in der Kirche ist. Überall begegnet man Bildstöcken. Die Gehzeit beträgt rund eine halbe Stunde. Können Sie etwas zur Geschichte und über die Fresken im Inneren der St. Valentinskirche erzählen? Die St. Valentinkirche ist das älteste Gotteshaus im Saarntal. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert. Vor allem der Freskenschmuck im Inneren ist sehenswert. In der Mitte der Apsis ist Jesus Christus in der Mandola mit geöffnetem Herzen und Wundmalen dargestellt. Der thronende Jesus hält seine rechte Hand zum Segen erhoben und in der linken hält er das aufgeschlagene Buch des Lebens. Ringsherum sind die 4 Evangelisten mit ihren Symbolen dargestellt. Sämtliche Fresken im Inneren des Kirchleins stammen aus dem 15. Jahrhundert. Gehört die Kirche zum Hof oder zum Dekanat? Die Kirche gehört zur Pfarrei Saarntein. Gibt es ein besonderes Ereignis, das Sie mit der Kirche verbinden? Nein, aber als ich vor über 40 Jahren vom Finchgau hierher gezogen bin, habe ich mich zuerst einmal für die besondere Lage der Wallfahrtskirche interessiert. Die Kirche ist zwar mit dem Bauernhof verbunden, liegt jedoch trotz der räumlichen Nähe in einer anderen Fraktion. Während die Hofstelle zur Fraktion Kandelsberg gehört, befindet sich die Kirche in der Fraktion Gendersberg. Die Grenze zwischen den beiden Fraktionen wird durch den Weg Nummer 17 markiert. Jedes Jahr finden Kreuzgänge, ausgehend von Saarntein oder Durnholz, zur St. Valentin-Kirche statt. Auch die Männerbewegung Saarntal hat hierfür einmal im Jahr einen fixen Termin eingeplant. Ist die Kirche immer geöffnet? Wann sind die Öffnungszeiten? Tagsüber ist die Kirche immer zugänglich. Falls sie mal abgeschlossen ist, kann der Schlüssel beim Miesnerhof abgeholt werden. Werden in der Kirche auch Gottesdienste gefeiert, gibt es ein Patrozinium. Am 14. Februar ist Valentin der Liebenden. An diesem Tag wird auch ein Gottesdienst gefeiert. Auch Hochzeiten gibt es. Für Messfeiern muss man sich beim Pfarrer Basilio Schlögl anmelden und auch uns Bescheid geben. Wer ist für die Pflege der Kirche zuständig? Das besorgen wir, die Familie Götsch.
Depression. Stigma überwinden. Das Engagement der Rotaria Südtirols für das Wohl der psychisch Kranken im Land hat Tradition. Auf Initiative des Clubs Brixen-Bruneck wurden wiederholt zum 1. Oktober, dem Europäischen Tag der Depression, und zum 10. Oktober, Welttag der psychischen Gesundheit, Kunstprojekte am Krankenhaus Bruneck organisiert, die ein psychisch gutes Leben zum Inhalt hatten und psychisch kranke Künstler einschlossen. 2020 finanzierte Rotary Südtirol die Neugestaltung und den Druck der zweisprachigen Broschüre »Depression – Was tun?« Rotary erwirkte auf dem Höhepunkt der Corona-Krise eine Verteilung in allen Apotheken, in den 4 Hauptkrankenhäusern sowie in den Bildungshäusern des Landes. Auch die bekannten Notfallkärtchen der Europäischen Allianz gegen Depression wurden damals neu gestaltet und mit Hilfe aller Rotarier über das ganze Land verteilt. Eine Schenkung. Ganz im Sinne dieser Tradition beschloss Rotary Brixen-Bruneck eine Schenkung. 80 Exemplare des neu erschienenen Buches »Depression – Weit mehr als Traurigkeit«, das der Psychiater und Rotarier Roger Bücher geschrieben hat, wurden angekauft und Clubpräsident Emanuele De Nobili übergab sie bei einer Feier dem Präsidenten der Selbsthilfevereinigung psychisch Kranker, Lichtung Girasole. Die Lichtung ist eine Organisation, die rund 400 psychisch Kranke vereint und seit ihrer Gründung 1997 als die Stimme der Betroffenen im Land gilt, in dieser Funktion auch in verschiedenen Gremien tätig ist und sich an der Planung von Einrichtungen beteiligt. So unterhält die Stiftung Lichtung auch Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depression und Angst an größeren Orten in Südtirol. Und die Schenkung der Bücher soll dazu dienen, dass auch Betroffene, die sich das Buch nicht leisten können, in den Genuss des Wissens gelangen und ihre Störung etwas genauer erkennen und vielleicht damit hilfreich umgehen und sie auch ausheilen. Und dieser Logik folgend las Bücher Auszüge aus seinem Buch. Und dabei wurde klar, dass Depression weiterhin ein Stigma darstellt, das in unserer Gesellschaft überwunden werden kann.
Pfalzen, kulturhistorischer Themenweg. Pfalzen ist reich an verschiedenen Themenwegen. Neben dem Landartweg, dem Honigbergweg, dem Weg Steine erzählen, dem Panoramasteig und weiteren Wanderwegen gibt es seit dem Sommer auch den Vierkirchenweg. Der Vierkirchenweg führt von Greinwalden über Pfalzen und Issing bis nach Hasenried und verbindet die 4 restaurierten Kirchen miteinander. Alle diese 4 Kirchen befinden sich auf ausgesprochenen Kraftplätzen und können über Wanderwege zu jeder Jahreszeit erreicht werden. Eine entsprechende Infotafel befindet sich am Startpunkt in Greinwalden nahe der Bushaltestelle. Über die Feldfluren und ein kurzes, idyllisches Waldstück erreicht man nach etwa 20 Minuten Gehzeit ein regelrechtes Juwel, das St. Valentinskirchlein aus dem 15. Jahrhundert. Eine mächtige Granitsäule mit einem Drehelement im oberen Teil gibt Auskunft über die Geschichte, die Architektur, die künstlerische Gestaltung und schenkt einen spirituellen Gedanken mit auf den Weg zur nächsten Kirche, der Pfarrkirche zum heiligen Cykriak in Pfalzen. Insgesamt 10 Wegkreuze säumen den Streckenverlauf. An diesen Wegkreuzen sind kleine Schildchen angebracht, die mit Textstellen aus der Passion Christi in Griechisch, Latein und Deutsch Eckpunkte aus der Leidensgeschichte Jesu wiedergeben. Die Wegkreuzkultur, Geschichte der diesbezüglichen Volksfrömmigkeit, wird beim Wegkreuz nahe der Kirche zum heiligen Nikolaus in Issing erklärt. Wiederum nach etwa 20 Minuten Gehzeit erreicht man das Beststöcklein mit Malereien von Simon von Teisten am Osteingang von Pfalzen. Die restaurierte Pfarrkirche von Pfalzen wird auf einer Granitsäule mit den drei genannten Themenbereichen erklärt und ein weiterer spiritueller Text lädt zum Reflektieren ein. Der Friedhof, die überaus gut gelungene Erweiterung desselben mit Blick auf den historischen Ansitz Luttach und die Kirche selber laden zum Verweilen ein. Der Weg führt nun über weite Fluren nach Issing zur St. Nikolauskirche. Auch dort werden die Besonderheiten der Kirche erklärt, sowie ein weiterer spiritueller Impuls mit auf den Weg Richtung Issinger Weiher gegeben. Von dort führt der Weg über einen Wiesenrand zum Ziel, dem St. Johanneskirchlein in Hasenried. Auch dort wiederum befindet sich zwischen der Brunnenkapelle mit dem wundersamen Heilwasser für Augenleiden und der Kirche eine Granitsäule, die Geschichte und künstlerische Gestaltung darlegt. Wer den ganzen Weg zurücklegt, wird etwa 2 Stunden reine Gehzeit beanspruchen. Interessierte können sich für Führungen beim Tourismusverein Bruneck melden.
Bozen, katholische Frauenbewegung, fordert Geschlechtergerechtigkeit. Frauenrechte einhalten. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte, der am 10. Dezember begangen wurde, hat die katholische Frauenbewegung in einer Aussendung darauf hingewiesen, dass es 27 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz in Peking nach wie vor enorme Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit gebe. Die Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter seien ins Stocken geraten. Das umfassende Thema der Geschlechtergerechtigkeit ist ein inhaltlicher Schwerpunkt der aktuellen Arbeit der katholischen Frauenbewegungen, der Frauen-, Männer-, Jugend-, Jungschar- und des katholischen Forums. Auch der Ausschluss von Ämtern, wie ihn Frauen in der katholischen Kirche erleben, lässt sich in diese Unrechtsstrukturen einreihen, erklärt die Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung Irene Vieider in der Aussendung. Frauen sind zwar durch internationales Recht geschützt, zumindest auf dem Papier, aber das reicht nicht. Frauenrechte müssen auch respektiert werden, betont Vieider und nennt 2 Beispiele. Seit über 2 Monaten protestieren die Menschen im Iran gegen die Islamische Republik und fordern ein Ende der jahrzehntelangen Herrschaft des amtierenden Regimes. Die sogenannte Sittenpolizei hatte die 22-jährige Mahsa Amini festgenommen, weil sie ihren Hijab angeblich nicht regelkonform getragen habe. Die junge Frau war dann den ihr brutal zugefügten Verletzungen erlegen. Ein weiteres Beispiel sind laut Vieider die Menschenrechtsverletzungen in Katar. Rund 173.000 ausländische Haushaltshilfen arbeiten dort in den Häusern der Reichen. Viele von ihnen müssen unter sehr schlechten Bedingungen 15 oder mehr Stunden am Tag schuften. Die Diskriminierung von Frauen hat sich laut KFB während der Pandemie verschärft. Es gebe mehr Frauenmorde, die Gewalt gegen Frauen sei weltweit gestiegen, die Sorgearbeit werde verstärkt wieder auf Frauen übertragen. Auch die ökonomischen Folgen treffen überwiegend Frauen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Die UN-Menschenrechtskonvention fordert seit über 70 Jahren, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind. Die USA, der Iran und der Vatikan haben bis heute die Konvention nicht unterschrieben. Im Rahmen der 2015 verabschiedeten Agenda 2030 nennt die internationale Staatengemeinschaft die Geschlechtergerechtigkeit als eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und betont damit deren Bedeutung. Es geht vor allem darum, die Ursachen der Ungleichheit zu bekämpfen, sagt Irene Fieler. Die katholische Frauenbewegung hat in ihren Leitlinien die Sensibilisierung für brennende Fragen der Zeit im Hinblick auf Gerechtigkeit für ein gutes soziales Miteinander festgeschrieben und hat anlässlich des Tages der Menschenrechte dazu aufgerufen, die frauenrelevanten Themen in allen Bereichen, in denen Frauen leben und tätig sind, umzusetzen.
Bozen, Bischof Ivo zum Kältetod eines Obdachlosen. Traurig und betroffen. In der Nacht auf den vergangenen Freitag ist ein 20-jähriger Obdachloser in Bozen den Kältetod gestorben. Zum tragischen und schockierenden Tod des jungen Mannes aus Ägypten sagt Bischof Ivo Musa, dass uns dieser Tod aufrütteln muss. In einer Stellungnahme sagt Bischof Ivo, dieser Tod macht mich, wie sicher viele Menschen in Bozen und in ganz Südtirol, traurig, sehr traurig, betroffen und nachdenklich. Ein junger Mann, fern der eigenen Heimat, seit kurzer Zeit in unserer Stadt, ausgestattet mit nur einer Decke, stirbt den Erfrierungstod, mitten in unserer reichen Stadt. Ich kenne nicht seinen Namen und nicht seine Geschichte. Ich weiß nicht, warum und mit welchen Hoffnungen, Erwartungen und Träumen er seine Heimat verlassen hat. Ich weiß nicht, ob er jemanden um Hilfe gebeten hat. Ich weiß nicht, wie lange er bereits unterwegs war, welche Strapazen, Erfahrungen und Enttäuschungen er hinter sich hat. Besonders tragisch finde ich seinen Tod in diesen vorweihnachtlichen Tagen. Unsere Stadt ist, so wie unser Land, voll von Touristen. Sie alle sind willkommen und sie alle bringen Geld. Für sie alle ist Platz. Für diesen jungen Mann aber findet sich kein Platz. Er stirbt einen einsamen und bitterkalten Tod. Dieser tragische Tod sollte gewiss nicht instrumentalisiert werden. Dieses Ereignis ist viel zu traurig und zu beschämend, um damit polemisch auf andere zu zeigen. Aber dieser Tod muss uns alle aufrütteln, persönlich und alle Institutionen. Für solche Menschen ist in unserer Gesellschaft kein Platz, weil sie nicht vorgesehen, nicht erwünscht und nicht willkommen sind. Sie bringen nichts und mit ihnen kann man kein Geld verdienen. Sie stören nur. Vor allem auch inmitten des vorweihnachtlichen Konsum- und Erlebnisbetriebes. Es gibt nur eine Antwort. Nicht gleichgültig bleiben, nicht wegschauen, sich treffen lassen und nach gemeinsamen Lösungen suchen, dass so etwas nicht mehr geschieht. Ich danke allen, die gegen jede Form von Gleichgültigkeit das tun, was ihnen möglich ist. Ich danke allen, die ihren Beitrag leisten, dass unsere Gesellschaft menschlich ist, auch gegenüber den Fremden, den anderen, den Nichtwillkommenen. Sie gehören zu uns, einfach weil sie Menschen sind. Meine Trauer nehme ich hinein in mein Gebet für diesen jungen Mann, der mitten unter uns erfroren ist. Möge Gott ihn jetzt umgeben mit Wärme und Licht.
Die Welt und wir.
Raketeneinschlag in Polen. NATO. Besonnenes Bündnis. Wir können von Glück reden, dass wir die NATO haben. Das wurde kürzlich deutlich, als es so schien, dass Polen angegriffen würde. Die NATO reagierte auf den Raketeneinschlag zwar klar, aber trotzdem vorsichtig. Es ist nicht auszudenken, wie schnell sich daraus hätte ein Krieg entwickeln können. Zu Beginn vergangener Woche schlugen Raketenteile auf polnischem Territorium ein. Zwei Menschen starben. Polen setzte Teile der Armee in Bereitschaft. Der NATO-Rat traf sich zu einer Dringlichkeitssitzung. War jetzt der Moment gekommen, den alle seit Beginn des russischen Invasionskrieges im Februar dieses Jahres befürchten? Weitet sich der Konflikt aus? Würde die NATO in den Krieg mit Russland hineingezogen? War das nun der Beginn des Dritten Weltkrieges, den viele befürchten? Das waren berechtigte und sorgenerfüllende Fragen. Bald schon aber kam die Entwarnung. Es war kein russischer Angriff. Nach Erkenntnissen der polnischen Regierung hatte eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet eingeschlagen. Ein bedauerlicher Unfall. Und doch war es viel mehr. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn waren Menschen auf NATO-Territorium gestorben. Wie also sollte die NATO damit umgehen? Der Raketenunfall löste im Bündnis ein Verfahren aus, das in den Verträgen vorgezeichnet ist. Die Schritte sind: Ein Land wird angegriffen, der NATO-Rat tritt zu Beratungen zusammen und trifft erste Entscheidungen. Das angegriffene Land kann Artikel 4 des NATO-Vertrages anrufen. Darin heißt es, die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist. Daraus folgt noch nichts Konkretes. Anders ist es beim Artikel 5, dem nächsten Schritt in einer wohl dosierten Eskalation. Demnach wird der Angriff auf ein NATO-Mitgliedsland als Angriff auf alle anderen gesehen. Wenn einer getroffen wird, sind alle anderen zum Beistand verpflichtet. Wer einen trifft, der trifft alle und muss mit der Reaktion aller rechnen. Das ist das Herzstück der NATO. Selbst Artikel 5 beinhaltet allerdings keinen Automatismus. Denn selbst wenn er ausgelöst würde, stellt sich immer noch die Frage, wie die NATO auf einen Angriff reagieren und wie genau der Beistand der einzelnen Bündnispartner aussehen wird. An diesem im NATO-Vertrag vorgezeichneten Weg lässt sich erkennen, dass viele Hürden genommen werden müssen, bevor die NATO kriegerisch reagiert. Die NATO ist eben keine Pistole, bei der nur der Abzug gedrückt werden muss und ein großer Krieg losbricht. Deeskalation ist im NATO-Vertrag eingebaut. Doch Verträge sind eine Sache, die Wirklichkeit ist oft eine andere. Der Krieg entwickelt mitunter eine Eigendynamik. Im schlimmsten Fall gerät er außer Kontrolle. Vieles kann schiefgehen. Der Raketeneinschlag auf polnischem Territorium ist ein Beleg dafür. Er zeigt aber auch, wie entscheidend und wichtig die Reaktion der einzelnen Akteure ist. Angesichts der ersten Toten auf NATO-Territorium, wenn auch durch die Folge eines Unfalls, wird in Teilen der westlichen Gesellschaft die Debatte aufflammen, ob denn die NATO selbst nicht eine Kriegspartei ist, die den Krieg befeuert. Die Antwort lautet, das tut sie nicht. Den Beweis hat sie mit ihrer besonnenen und ausgewogenen Reaktion auf den Raketenunfall in Polen bewiesen.
Kampf gegen die Erhitzung der Erde. Die Weltgemeinschaft hatte sich das Ziel gesetzt, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Ziel wird nicht erreicht. Doch was bedeutet das? Im Jahr 2015 schlossen 195 Staaten ein Übereinkommen, das die Klimaerwärmung möglichst auf 1,5 Grad begrenzen sollte. Auf keinen Fall sollten aber die 2 Grad überschritten werden. Und zu Recht wurde das Abkommen damals als historisch gefeiert. Die Hoffnung war groß, dass die Staaten den Ernst der Stunde erkannt hatten. Heute gehen Klimaexperten und Politiker davon aus, dass dieses Ziel nicht erreicht werden kann. Das ist sicher keine gute Nachricht. Man kann auch mit gutem Recht das Versagen der Staatengemeinschaft beklagen und man darf nicht damit aufhören, vor den Folgen dieses Versagens zu warnen, denn er wird die Welt hart treffen. In diesem Zusammenhang sollte man auch die Protestaktionen der Aktivisten der Organisation Letzte Generation sehen. Die meisten jungen Menschen haben in den vergangenen Wochen mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Sie haben Kunstwerke in europäischen Museen mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei beworfen. Sie haben sich auf Straßen und letztlich auch auf Flughäfen festgeklebt, um den Verkehr zu behindern. Es gibt viele Politiker und Teile der Öffentlichkeit, die ein sehr hartes Vorgehen gegen diese Aktivisten verlangen. Doch man sollte ihnen mit Milde begegnen. Auch wenn man ihre Mittel nicht gutheißt, so muss man die Aktivisten der letzten Generation als Ansporn verstehen, mehr zu tun und sich nicht zufrieden zu geben. Die apokalyptische Vision der letzten Generation muss und sollte man wohl auch nicht teilen. Doch den Kern ihres Anliegens ist unserer, die Welt vor einer Erwärmung zu bewahren, die sie für die Menschen unbewohnbar macht. Aber es ist eine gigantische Aufgabe. Wir werden mit einer mehr als 1,5 Grad Erwärmung leben müssen. Und trotz aller Sorgen und Ängste, die das auslöst, müssen wir eines tun, lernen, mit dieser Nachricht umzugehen. Das bedeutet zunächst einmal, dass der Fokus unserer Aufmerksamkeit verändert werden sollte. Ja, der Kampf gegen den Klimawandel muss weitergehen. Da er aber nicht zu stoppen sein wird, nicht auf die angepeilten 1,5 Grad, muss man sich anpassen. Und das allein ist schon eine große Aufgabe für die gesamte Gesellschaft und für die Politik. Angesichts der bevorstehenden, ja sich schon vollziehenden großen Veränderungen müssen wir etwa unsere Städte und Dörfer umbauen, denn Hitzewellen und Starkregen, Erdrutsche, Überschwemmungen, Trockenheit, auf alles müssen wir vorbereitet sein. Das klingt auf den ersten Blick nur banal. Aber dieser Kampf ums Überleben muss unter neuen klimatischen Bedingungen stattfinden und mit einer großen Einsicht. Und er besteht aus vielen kleinen Schritten, die wir täglich umsetzen müssen. Wir werden, das kann die gute Botschaft sein, darüber staunen, wie anpassungsfähig wir Menschen sind. Wir werden sehen, dass wir im Angesicht der Gefahr viel mehr schaffen können. Nein, das ist kein Schönreden der Klimaerwärmung. Denn der Kampf gegen die Erhitzung der Erde muss dringend und stärker weitergeführt werden. Aber es ist ein Appell an unseren Erfindungsreichtum und unsere Widerstandsfähigkeit. Und zu guter Letzt an den Hoffnungsgeist in uns.
Quergedacht.
Von Hans-Karl Peterlini. Im Iran schießen Soldaten auf Menschen, die gegen die rigide Geschlechterordnung des Regimes protestieren, ausgelöst vom Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini, die wegen des angeblich nicht ordnungsgemäß getragenen Kopftuchs festgenommen wurde und in der Folge starb. Im US-Staat Colorado schießt ein 22-jähriger Mann in einem Lesben- und Schwulenlokal in die tanzende Menge und tötet mindestens 5 Menschen. Die beiden Ereignisse scheinen in einem krassen Widerspruch zu stehen. Da kommt eine junge Frau in einem tyrannischen System um Freiheit und Leben, weil sie nicht der vorgegebenen Ordnung entsprochen hatte. Hier hält ein junger Mann die liberale Geschlechterordnung nicht aus und tötet wahllos Menschen, die nichts anderes verbrochen haben, als seiner Vorstellung von Sexualleben nicht zu entsprechen. Was beide Ereignisse und viele ähnliche Vorfälle weltweit verbindet, ist die feindselige Haltung gegenüber dem Recht von Menschen, ihre Geschlechtlichkeit selbst und frei zu gestalten. Wiewohl die moralische Strenge gern in religiösen Gewändern auftritt, stehen dahinter Fragen gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Macht, wer Geschlechteridentität, Sexualität und Liebe regulieren kann, kontrolliert die Menschen. Freie Lebensentwürfe dagegen machen offenbar Angst.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Die Debatte, ob sportliche Großereignisse in einer leidenden und gefährdeten Welt noch haltbar sind, ist nicht neu. Umso mehr, wenn sie Regionen zugutekommen, in denen anstelle des Balles die Menschenrechte getreten werden. In der Regel verebben die Proteste von Spiel zu Spiel und weichen der Begeisterung für Tore und Rekorde. Das Geheimnis des alten Roms, die Menschen durch Brot und Spiele bei Laune zu halten, scheint seinen Zauber zu behalten. Was an dieser Fußballweltmeisterschaft im arabischen Emirat Katar bisher vielleicht anders war, ist die Offenheit, mit der die Widersprüche zutage traten. Von den sprichwörtlichen Kathedralen in der Wüste abgesehen, gab es sichtbare Zeichen des Protestes und der Zivilcourage auf dem Platz, von nicht mitgesungenen Hymnen bis hin zu den dann verbotenen Regenbogenschlaufen wurden die Einschaltquoten von vielen Spielern genutzt, um die Proteste gegen Diskriminierung und Diktatur zu unterstützen. Damit sich konkrete Verhältnisse ändern, muss sich auch das Denken verändern. Der eine oder andere Gedankensplitter hat so hoffentlich Verbreitung gefunden. Freilich bleiben solche Ereignisse ein Zerrbild der Welt. Gar manche Spieler der ehemaligen Kolonialstaaten erzählen unfreiwillig davon. Einst versklavt, jetzt überbezahlt.
Wort zum Sonntag.
Evangelium. Stimme eines Traumes. Gott verlangt von Maria und Josef einen ungewohnten Gehorsam, aber durch die Erfüllung dieses Gehorsams haben beide dazu beigetragen, dass Gott Mensch werden konnte. Mit der Geburt Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Das Wort zur Schrift von Caroline Eder. Ein junges, verlobtes Paar hat sich versprochen, bis zur Ehe zu warten. Nun wird die Frau schon davor schwanger. Für den jungen Mann namens Josef gar nicht so einfach. Er ist nicht der Vater. Was wird wohl im Dorf getuschelt? Wenn die Frau fremdgegangen ist, dann müsste man sie zur Strafe steinigen, sagt das damalige Recht. Oder er nimmt die junge Frau zu sich und gibt zu verstehen, dass er derjenige ist, der nicht warten konnte. Josef, der aufrechte und gläubige Jude, würde seinen guten Ruf verlieren. Eine schwierige Entscheidung. Er beschließt, sich im Stillen von ihr zu trennen. Er sieht keine andere Lösung. Da erscheint ihm ein Engel im Traum. Nun weiß er, was zu tun ist. Das Zeichen Gottes hilft und stärkt ihn, um richtig zu handeln. Wir rufen Josef als den Gerechten an. Seine Gerechtigkeit geht so weit, dass er selbst Unrecht erleiden kann. Er steht zu Maria, weil Gott ihm dazu die Kraft gibt. In der Schule kommt es oft zu Streitigkeiten. Meistens ist die erste Reaktion von Kindern, auf andere zu zeigen. Die sind schuld. Erst im zweiten Schritt ist man bereit, für seine eigene Schuld einzustehen. Aber sich unschuldig vor jemand anderen zu stellen, das ist in der Schule und auch in unserer Erwachsenenwelt kaum zu finden. Umso mehr leuchtet dieser gerechte Josef heute im Evangelium auf. Doch auch er kann es nur tun, weil er von Gott ein Zeichen erhält und Kraft dazu bekommt.